Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Fabian. Hallo. Wenn ihr zu Hause euer Zimmer mal irgendwie nicht vernünftig aufräumt, also zum Beispiel nicht vernünftig fegt oder wischt, werden da eure Eltern eigentlich sauer? Also brüllen die vielleicht sogar manchmal in etwa so? Ja! Das mag für den Moment doof sein, aber das kann euch ohne Spaß auf eine Karriere als Profi-Wintersportler vorbereiten. Gerade laufen ja die Olympischen Winterspiele in Südkorea und eine Sportart da ist Curling. Findet auf so einer Eisbahn statt und wird zu zweit gespielt. Also einer, der schlittert einen großen Stein über das Eis und der zweite im Team, der wischt mit einer Art Besen vor dem Stein her, damit dieser Stein besser rutscht. Und wehe, 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 der Wischer des Teams, der wischt nicht richtig. Also dann gibt's richtig Ärger. Also nächstes Mal, wenn eure Eltern euch anmeckern, weil ihr nicht vernünftig sauber gemacht habt, die meinen das wirklich nur gut. Die wollen, dass ihr Wintersportler werdet. Wir schauen heute gleich zweimal auf die Olympischen Winterspiele. Einmal checken wir, was die Sportart Skeleton ist. Und unser Kakadu-Sportreporter Tommy Wheeler kommt vorbei und erklärt uns unter anderem, was die neue olympische Sportart Snowboard Big Air so kann. Und wir sind noch unterwegs auf einen Ausflug nach Österreich. Was wir da erleben, das hört ihr gleich im Kakadu. Einmal kurz alle hinhören. Das ist nicht das Brüllen eines weiteren Curling-Spielers. Das ist ein Hirsch in absolut freier Wildbahn. Genau gesagt im österreichischen Nationalpark Hohen Tauern. Und wir begleiten jetzt unsere Kakadu-Kinderreporter Emily, Fred und Dewey, gemeinsame Kakadu-Reporterin Hilde Braun, auf einen Ausflug in den Park. Und um überhaupt erstmal zu diesen Hirschen zu kommen, muss Traktor gefahren werden. Also, alle einsteigen.
Der Weg ins Naturschutzgebiet ist nur mit dem Traktor zu bewältigen. Eine halbe Stunde zieht er einen Anhänger mit 20 Besuchern in steilen Serpentinen hoch auf dem Berg auf eine Höhe von 1500 Meter. Schneeketten verhindern, dass das Gefährt auf dem tief verschneiten Weg ins Rutschen gerät. Am Steuer sitzt ein Ranger des Nationalparks Hohe Tauern. Trotz der Serpentinen genießt Tsui die Fahrt.
Weil ich die Tiere gerne sehe und ich einen Hirsch noch nie gesehen habe.
Emily geht am liebsten rodeln, aber dieser Ausflug war schon lange ausgebucht.
Ich finde es auch schön, Hirsche in der Natur zu sehen und das ist auch interessant, finde ich.
In einer breiten Serpentine parkt der Traktor.
Okay.
Alle müssen aussteigen und eine halbe Stunde zu Fuß durch den Schnee stapfen. Gutes Schuhwerk ist angesagt. Bäche plätschern, Eiszapfen haben sich gebildet. Fred probiert einen.
An den Eiszapfen schmeckt gut.
Auch er freut sich auf die Wildtiere.
Weil Hirsche meine Lieblingstiere sind.
Hier darf man nur mit einem Ranger des Naturschutzgebiets unterwegs sein. Das Gebiet ist Sperrzone zum Schutz der Tiere. Erste Spuren sind zu sehen, erklärt der Ranger.
Ganz wahnsinnig. Meistens ein paar einzelne Böcke.
Auf den letzten 100 Metern darf niemand mehr sprechen. Zu empfindlich sind die Ohren der Wildtiere. Sie ergreifen sofort die Flucht, sobald sie ein Geräusch hören.
Ganz ruhig, ich gehe langsam voraus, ihr im Gänsemarsch hinten noch. Beim Heruntergehen wieder dasselbe, bitte bis daher. Ruhig.
Leise öffnet der Ranger die Tür zu einer Holzhütte. Flüsternd nimmt jeder einen Platz auf drei Sitzbänken ein, die übereinander liegen, sodass jeder eine gute Sicht hat. Doch draußen ist alles trüb.
Wir mussten einen Berg hochgehen. Cool, aber auch anstrengend, weil der so lange gedauert hat und das so hoch war, der Berg.
Es geht noch.
Der Ranger nutzt die Zeit für Erklärungen. Zum Beispiel, dass die Fenster der Hütte verspiegelt sind, sodass die Wildtiere nichts außer sich selbst sehen. Das lange Warten und die trübe Sicht zerren nach einer halben Stunde an den Nerven. Im wabernden Nebel ist immer noch kein Tier zu sehen. Dann plötzlich zieht die Wolke weg.
Da hinten kämen wir rauf jetzt.
Ein Rudel Rehe kommt aus dem Wald und läuft zur Futterkrippe. Oben vom Berg kommen plötzlich drei Hirsche heruntergelaufen und präsentieren stolz ihre Geweihe auf einem Vorsprung. Gut, dass hier jeder ein Fernglas bekommen hat. Immer mehr Tiere zeigen sich auf der Weide. Ein Reh legt sich in den Schnee. Endlich gibt es was zu sehen. Emily freut sich.
Die sind aus dem Wald gerannt und haben dann an den Futterstellen gegessen.
Eine weitere Stunde in der Hütte vergeht jetzt plötzlich wie im Flug. Dann eine Unachtsamkeit. Ein Mann öffnet zu laut die Hüttentür und redet dabei mit einem anderen Urlauber, trotz der Anweisungen des Rangers, still zu sein. Die Wildtiere reagieren sofort. Sie ergreifen die Flucht in den Wald. Fred und Sui aber haben genug gesehen, auch wenn sie heute nicht im familienfreundlichen Skigebiet am Wildkogel auf den Brettern stehen können, war diese Tour etwas Besonderes für sie. Auch Emily bereut es nicht, heute beim Rodeln gefehlt zu haben. Denn in Bramberg am Wildkogel kann man 14 Kilometer lang mit dem Schlitten auf einer wunderschönen Rodelpiste hinuntersausen.
Manchmal überhole ich Mama und Papa sogar.
Ihre Freundin Jana wartet dort schon.
Wir waren gerade rodeln und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich finde das Huckefahren am coolsten, weil man da so hüpft.
Aber man bremst am besten mit der ganzen Sohle und man lenkt eher mit der Ferse.
Mit dem Traktor hoch und mit dem Schlitten zurück. Emily, Fred, Sui und Kakadu-Reporterin Hilde Braun waren für uns Wildtiere beobachten im Nationalpark Hohen Tauern in Österreich. Alle Infos bekommt ihr auch nochmal unter www.kakadu.de.
Auf geht's, Chaka. Du kannst das! Jacqueline Lölling auf dem Weg zur Medaille! Fragezeichen. Und jetzt muss sie die 9 treffen. Sie muss. Und sie schafft's. 1700 ist sie vorn. Medaille für Jacqueline Lölling.
So klang das gestern, als Jacqueline Lölling bei den Olympischen Winterspielen die Silbermedaille im Skeleton für Deutschland geholt hat. Das war ziemlich aufregend. Ich war live am Fernsehen dabei, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wie dieser Sport funktioniert. Also, was ich weiß, Skeleton, das ist eine Art Schlitten, der im Eiskanal gefahren wird. Das konnte ich halt ja gestern sehen. Mehr weiß ich dann tatsächlich aber nicht mehr über diese olympische Disziplin. Das macht aber nichts. Unsere Kakadu-Reporterin Christina Richter war nämlich für uns beim Skeleton-Weltcup dabei. Sie hat dort unter anderem Profi-Skeleton-Fahrer Michi getroffen. Und die beiden, die erklären uns jetzt gemeinsam, wie Skeleton so abläuft.
Skeleton ist so schnell wie möglich loslaufen, sich auf den Bauch schmeißen. Auf dem Bauch ist vielleicht doof, also auf seinen Schlitten vielleicht, auf seinen Bauch. Und dann flitzt man eine Eisbahn so schnell runter, wie man kann.
2 Sekunden noch, dann wissen wir es und sie sind unten tatsächlich als 10.
Beim Skeleton-Weltcup herrscht große Aufregung. Die Skeleton-Fahrer wuseln durcheinander, machen teilweise Kniebeugen und andere Gymnastik, um sich warm zu halten. Sie alle tragen ganz enge Anzüge, wie Turnanzüge. Und wenn sie dann starten, setzen sie ihren Helm auf, der auch sogar einen Kinnschutz hat. Und teilweise tun sie sich auch noch einen Zahnschutz in den Mund. Direkt am Eiskanal, ganz oben beim Start, da fahren die Skeleton-Fahrer runter mit ihren Schlitten. Und das sieht richtig gefährlich aus, weil es steil nach unten geht. Es gibt auch Kurven. Und also ich hätte jetzt auch Lust, da runter zu fahren. Ich habe auch extra schon meinen roten Plastikbob mitgebracht. Michi, denkst du, das geht? Kann ich damit runterfahren?
Ich würde dir eher empfehlen, meinen Schlitten zu nehmen, weil der zum Skeletonfahren wesentlich besser geeignet ist.
Ja, und wenn ich den jetzt so angucke, der sieht ja gar nicht aus wie ein Schlitten. Der sieht ja eher aus wie so ein Skateboard.
Ja, ein Skateboard für den Winter, für Eis mit Kufen.
Aus welchem Material ist das? Mein Schlitten ist aus Plastik.
Mein Schlitten ist auch aus Plastik, aber nur außen. Innen drin ist der Schlitten aus Stahl und die Kufen, die wir drunter haben, das ist auch Stahl.
Es gibt für die Skeleton-Fahrer hier eine Ampel, die wird grün und dann kann es losgehen mit dem Start. Die nehmen dann Anlauf und schmeißen sich auf ihr Skeleton-Brett. Jetzt würde mich noch interessieren, der Start. Wie funktioniert das?
Also zum Wettkampf stellt unser Trainer dann den Schlitten in die Spur. Also das ist so eine kleine Rille, die da ins Eis gemacht ist, dass der Schlitten nicht nach rechts und links wegfliegt. Und dann laufen wir ganz schnell los und dann springen wir auf unseren Bauch und ja, fahren die Bahn runter.
Russland 2, die Bahn ist frei, Track ist clear.
Ganz schön mutig. Nur wenige Zentimeter sind die Fahrer mit ihrem Kopf über dem Eis. Und die Fahrt durch den mehr als 1 Kilometer langen Eiskanal dauert weniger als 1 Minute, ist also kürzer als eine Achterbahnfahrt. Wie fühlt sich das an?
Sehr gut. Schön schnell.
Wie schnell wirst du damit?
Also hier im Königssee fahren wir 100, 115 ungefähr. Aber das Schnellste, was ich jemals gefahren bin, ist 143.
Wahnsinn, das ist ja schneller als die Autos auf der Autobahn.
5,03, 5.03, der Push dann die Startzeit.
Also wir haben spezielle Schuhe für Skeletonfahren. Die sind mit ganz, ganz vielen Nadeln unten drunter, damit man nicht ausrutscht. Und haben vorne an den Zehen eine verstärkte Plastikkappe, damit man sich die Zehen nicht aufschuppert.
Könntest du mit deinem Fuß auch bremsen?
Damit bremsen wir, genau. Dafür hacken wir dann unsere Füße ins Eis.
Wieso musst du denn dann diesen engen Anzug anhaben, wie so einen Tourenanzug? Also ich nehme zum Schlittenfahren immer meine Skihose.
Natürlich, Skihose ist wärmer, die würde ich auch gern anlassen, nur wir müssen sie ausziehen. Der Wind bremst den Körper ja, wenn er sich bewegt, und den Luftwiderstand versuchen wir eben so klein wie möglich zu halten. Und das geht natürlich leichter, wenn man so einen ganz engen Anzug anhat, weil der natürlich fast gar nicht im Wind flattert.
Also ich auf meinem roten Plastikbob kann der ja ganz gerade sitzen, und dann habe ich vorne auch noch ein kleines Lenkrad, damit kann ich dann die Richtung bestimmen, in die ich fahre. Wie macht ihr das denn mit dem Skeleton?
Ja, du musst den lenken, sonst fährt halt dein Schlitten dahin, wo er hin will, und es ist meistens nicht das, wo du hin willst. Drum muss man sich da schon drauf bewegen, also man legt sich auf die eine Seite oder auf die andere, und je nachdem, wie man sich legt, fährt dann der Schlitten dahin, wo du hin möchtest.
Und woher kommt dieser Name?
Das kommt ursprünglich aus dem Englischen. Und wenn man sich den Schlitten, den man hat, wenn man den aufmacht, dann sieht man das Innere vom Schlitten. Und weil da so viele Stangen eben drin sind, schaut es aus wie ein Skelett. Und das englische Wort ist dann Skeleton.
Bahn ist frei, Track ist clear.
Kakadu-Reporterin Christina Richter war für uns beim Skeleton-Weltcup dabei. Ja, und auch wenn sie mit ihrem roten Plastikschlitten leider nicht auf die Bahn durfte, ich weiß jetzt zumindest ein bisschen mehr, was Skeleton ist. Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea startet heute die zweite Woche. Und deshalb sprechen wir heute schon den ganzen Kakadu-Infotag über Wintersport. Und da ich mich wirklich, wirklich nicht mit Wintersport auskenne, habe ich mir jetzt Verstärkung geholt. Unser Kakadu-Sportreporter Tommy Wieler ist da. Hallo.
Guten Tag, Fabian, grüß dich.
Hi. Thomas, du hast die letzten Wochen komplett vor dem Fernseher verbracht und keine einzige Medaille bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Thomas, es ist jetzt ja Halbzeit plus so ein bisschen. Wie läuft es denn bisher für Deutschland?
Erstaunlich gut, aber ich habe jetzt nicht alle Wettkämpfe verfolgt, gleich mal vorneweg, weil dann würde ich, glaube ich, hier nicht im Studio sitzen, aufgrund der Zeitverschiebung.
Aber die wichtigen.
Ich bringe auf jeden Fall hier frisches Gold mit, und zwar gerade eben im Zweierbob der Männer für Francesco Friedrich und seinen Anschieber. Zeitgleich übrigens mit zwei Kanadiern und auch noch eine Silbermedaille im Skispringen-Mannschaft der Männer. Das heißt, man hat jetzt schon die Bilanz von Sochi 2014 übertroffen. Damals gab es 19 Medaillen. Jetzt hat man mittlerweile sogar schon 20 auf seinem Konto. Bei den Goldmedaillen auch schon ein Plus, ist in der Nationenwertung hinter Norwegen knapp. Und es ist auch so, dass es bei den Platzierungen 4 bis 10, die sind ja auch nicht so ganz unwichtig, denn die Sportler bereiten sich ja vor über 4 Jahre, damit sie an Olympischen Spielen teilnehmen können, einen deutlichen Aufwärtstrend gibt. Also alles in allem kann der Deutsche Olympische Sportbund mit diesen Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea sehr, sehr zufrieden sein.
Zeitgleich im Bobfahren. Wird das nicht auf Hundertstel Sekunden genau gemessen? Also wie wahrscheinlich ist das?
Das wird auf Hundertstel Sekunden genau gemessen, und dann kommt halt sowas vor. Das gibt es ja nicht nur im Bobfahren. Wir haben es ja auch jetzt hier bei der Entscheidung gestern gehabt. Biathlon der Männer, dass da letztendlich die Skispitze entschieden hat, wer Gold holt und am Ende dann sich mit Silber zufrieden geben muss. Damals ist es ja dann dementsprechend zum Nachteil gewesen für den Deutschen. Aber gut, Silbermedaille ist ja nun auch ein Riesenerfolg bei Olympischen Spielen.
Das stimmt. Wo du gerade über Medaillen sprichst, es ist ja so, dass der Gewinner eine goldene bekommt, der zweite eine silberne und der dritte eine Bronze. Ist das wirklich dann so, dass die Medaillen aus Gold, Silber und Bronze sind?
Das ist nur bedingt so. Die Goldmedaille jetzt hier in Südkorea wiegt knapp 600 Gramm, aber davon sind nur 6 Gramm, das ist die Mindestanforderung des Internationalen Olympischen Komitees aus Gold. Weil wenn man sich das jetzt hochrechnet, das wäre ja, sage ich mal, bei dem Tagespreis von Gold ungefähr 17.000 Euro, was die wert wäre, wenn das alles aus Gold wäre. Das könnte sich natürlich niemand leisten. Das heißt also, nur ein Minimalteil ist aus Gold, der Rest, das sind so ungefähr 90% sind Silber, und dann gibt es noch ein bisschen Kupfer dazu. Es gab allerdings einmal, 1912, will ich ganz an dieser Stelle noch nicht vergessen zu sagen, eine Medaille aus reinem Gold, die wog allerdings damals nur 23 Gramm.
Und wo wurde die gewonnen?
Die wurden damals 1912, jetzt will ich mich nicht überführen lassen von dir, es muss in Stockholm gewesen sein, die Spiele. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher.
Kommen wir zurück zu den Sportarten bei Olympia. Ich habe gesehen, diese Woche findet noch ein Finale im, Achtung, Snowboard Big Air statt. Und als ich das gelesen habe, war in meinem Kopf so lauter Fragezeichen. Was ist das für eine Sportart? Ich habe es noch nie vorher gehört.
Big Air ist ein neuer Wettbewerb im Snowboard auf einer besonders großen Absprungrampe. Das heißt, die Boarder, die fahren da mit Anlauf drauf zu und versuchen dann in der Luft schwierige Elemente darzubieten, müssen aber auch wieder sicher auf dem Boden landen. Das ist die Grundvoraussetzung für gute Bewertungen. Wertungen. Das sieht spektakulär aus auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kann es natürlich bei einer misslungenen Landung immer wieder zu ernsthaften Verletzungen kommen. Und da stelle ich mir ganz ehrlich auch bei diesen Sportarten die Frage, ob es nicht auch so etwas wie eine Fürsorgepflicht des IOC gibt.
Also gab es schon Unfälle?
Es gab auch schon schwere Verletzungen, also nicht speziell jetzt hier beim Big Air-Wettbewerb, aber bei einigen anderen Freestyle-Disziplinen, wie sie heißen.
Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, wie das aussieht beim Snowboard Big Air? Wie hoch fliegen die? Was machen die dann genau?
Ja, die fliegen in die Luft, also nachdem sie abspringen von dieser Rampe, mehrere Meter hoch und überschlagen sich mehrfach und müssen danach dann wieder versuchen, auf die Erde zu kommen und zum Stehen zu kommen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoller Sport, den da meist junge Leute zeigen.
Du hast gerade von mehreren Sportarten gesprochen, die neu sind bei Olympia. Welche sind das denn noch außer Snowboard Big Air? Cooler Name übrigens.
Ja, der heißt übrigens auch Straight Jump, dieser Wettbewerb. Oh. Das ist der andere Name für diesen Wettbewerb. Es gibt eigentlich nur neue Wettbewerbe in Sportarten. Also Big Air ist einer davon. Beim Eisschnelllaufen gibt es einen Massenstart. Das heißt also, dass die Eisschnellläufer gestaffelt in mehreren Reihen an den Start gehen. Die Besten haben die günstigsten Startpositionen. Dann gibt es noch einen gemischten Wettbewerb bei den Curlern jetzt, Frauen und Männer zusammen, und Mannschaftswettbewerbe im alpinen Bereich für beide Geschlechter.
Warst du mal beim Curling dabei? Hast du das mal live gesehen?
Nee, ich habe selbst mal praktiziert in meiner Freizeit, aber...
Kannst du mir sagen, ich habe vorhin Curling geguckt, kannst du mir sagen, warum die immer so brüllen? Ich verstehe das nicht. Das ist ja ein Wahnsinn, das ist ja sehr langsam, wie der Curl dann über die Eisfläche läuft und dabei wird gebrüllt en masse. Ich habe es eben kurz gespielt.
Also damit bringen sie definitiv nicht den Stein weiter nach vorne mit dem Brüllen, das ist klar. Vielleicht eine Form von Motivation an der Stelle.
Beim Sport ist ja auch immer wieder ein ernsteres Thema, nämlich Doping, also dass Athleten irgendwie Medikamente nehmen, um sich selber zu pushen, um ihre Leistung zu steigern. Ist das jetzt bei den Winterspielen auch wieder ein Problem?
Es ist immer ein großes Thema Doping, weil es geht immer bei Winter- wie bei Sommerspielen um Spitzenleistung. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da wird immer gedopt, das ist klar. Und jetzt im Vorfeld gab es natürlich den Skandal um die russische Mannschaft, um dieses systemische Doping, was ihnen ja nachgewiesen wurde. Zumindest anhand von Indizien bei den letzten Winterspielen 2014 in Sotschi im eigenen Land. Und deshalb ist auch ein kleineres russisches Team nur an den Start gegangen jetzt, darf ja auch nicht unter eigener Flagge starten, beziehungsweise darf auch nicht die eigene Hymne hören. Das ist bisher noch nicht eingetreten, weil diese russische Mannschaft, die olympische Mannschaft der Russen, noch keine Goldmedaille gewonnen hat. Aber ganz klar ist, es gab jetzt auch einen Dopingfall bei den Curlern. Interessanterweise ein russischer Curler hat dort ein verbotenes Herzmittel genommen. Und das führt natürlich die Diskussion über den Doping ja im russischen Spitzensport weiter voran. Das wird man sehen, wie es sich weiterentwickelt. Machen wir uns aber auch nichts vor, es wird weltweit gedopt. Und das wurde auch schon klar jetzt im Vorfeld der Olympischen Spiele. Im Skilanglauf wurden Leute mit den Blutwerten erhöht, festgestellt in Nationen aus Skandinavien und auch bei uns. Ja.
Die Olympischen Winterspiele laufen momentan. Deutschland ist so gut wie lange nicht mehr, sagt unser Kakadu-Sportexperte Thomas Wähler. Vielen Dank, dass du da warst, Thomas.
Bitte gerne.
Und morgen ist Kakadu Medientag. Da gehen wir unter anderem zusammen ins Kino. Wir blähen unsere Nüstern auf für Wendy 2. Außerdem haben wir morgen noch einen echten Regisseur zu Gast. Hier bei Deutschlandfunk Kultur übernehmen jetzt die Kollegen der Tonart. Ich bin Fabian und sage tschüss, bis morgen. Ciao.